Die Kanzel ist etwas schlichter geworden, die Gemeinde etwas näher. Udo Genscher hat das am letzten Sonntag auch schon uns zurückgemeldet. Es ist ein fast 180-Grad-Blick, aber ich denke, das ist damals in der ersten Gemeinde nicht anders gewesen, ganz nah. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eins unserer Kinder fragte mich, ist schon ein bisschen länger her, mal, als sie noch kleiner waren, du Papa, wann ist man eigentlich alt? Naja, ich war jetzt etwas überrascht und dachte so, sind das jetzt die weniger werdenden Haare oder dass ich heute Mittag auf dem Trampolin etwas schnell aus der Puste gekommen bin? Wahrscheinlich würden Sie die Frage ganz anders oder unterschiedlich beantworten. Das ist ja scheinbar alles eine Frage der Perspektive. Als jungscher Kind, da fand ich unseren Jugendleiter unglaublich alt und weise. Er war gerade mal 40 Jahre alt. Und im Besuchsdienst unserer Gemeinde, da erleben wir das schon mal, wenn ein 75-Jähriger an der Tür völlig überrascht ist, wenn er zum ersten Mal einen Geburtstagsbesuch bekommt. Und dann sagt er, oh, ist es schon soweit? Aber nicht, dass Sie mich jetzt noch zum Seniorennachmittag einladen. Und draußen vor der Tür steht das E-Bike, mit dem er gerade reingerauscht ist. Ja, wann ist man eigentlich alt? Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von körperlicher Fitness, von Gesundheit, von Haarfärbemitteln, von Faltencremes oder grauer Haare, die ja eigentlich wieder sehr in sind. Es gibt alte Menschen, die erlebe ich in der Begegnung als so frisch und so beweglich, obwohl sie nur schwer zu Fuß sind. Und ich glaube, Sie kennen auch mit Sicherheit solche Menschen. Und muss man aber auch sagen, es gibt jüngere Menschen, die so merkwürdig alt wirken, fast schon eingefahren. Ohne Erwartung, ohne Leidenschaft, ohne Antrieb. Von Abraham, um den es in unserem Text heute geht, der vorgeschlagene Predigttext, da hätte niemand mehr gesagt, das ist ein junger Mann. Als er hier die Bühne betritt, da ist er 75 Jahre alt. Und der hatte keine besondere Rolle gespielt vorher. Er war ein Nebendarsteller. Nur ein paar knappe Bemerkungen über sein bisheriges Leben und seine Familie finden sich. Nichts Aufregendes. Und er lebte in einer Zeit, die eigentlich eher depressiv gestimmt war. Ja, es lief nicht gut für den Menschen. Seine Eltern mussten sich neuen Lebensraum suchen, ihre Heimat in Ur in Chaldea verlassen. Ja, Migranten, aber auch wenn dann völlig anders als heute natürlich. Ich glaube, auch in diesem Sinne war Abraham alt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein kinderloses er als kinderloser Erbe aus gutem Hause noch besonders viel von seinem Leben erwartet hat. Und dann lesen wir hier Folgendes, wie Gott in sein Leben tritt und dieses belanglose, alte Leben zu etwas ganz Besonderem macht. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und die dich segnen und will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich habe viel Gedanken dazu. Zunächst ein neuer Anfang. Der Hintergrund dieser Geschichte, der ist schon ziemlich dunkel. Und zwar, wenn man jetzt nicht nur auf die Situation um den Abraham herumschaut, sondern das, was bisher in der Bibel berichtet wird. Da muss man sagen, ja, es lief nicht gut für den Menschen. Wenn Sie die ersten 11 Kapitel der Bibel aufschlagen, dann tut das so richtig weh, wie es immer weiter abwärts geht. wo Gott doch alles zunächst so wundervoll gemacht hatte. Er überschüttet den Menschen mit Segen. Und die Antwort ist Misstrauen gegenüber Gott, schon im Paradies. Brudermord, die Bosheit schreit zum Himmel. Ja, und was hier in die Welt einzieht, in dieser Zeit davor, das klingt gar nicht nach Segen. Das klingt nach verfluchtem Acker. Man hat den Eindruck, Gott hält die Dinge gerade noch soeben über dem Abgrund. Aber Adam und Eva bekommen Felle. Kain muss doch nicht sterben. Wenigstens Noah und seine Familie überleben gerade noch die Flut. Es gibt noch Gnade in einer zerbrochenen Welt. Nach einer Erfolgsgeschichte mit dem Projekt Mensch hört sich das schon lange nicht mehr an. Ein Ausleger, der schreibt, das Projekt Schöpfung geht irgendwie weiter, aber es hinkt nur noch und ist schwer angeschlagen. Und ich habe gedacht, wie aktuell ist so eine Beschreibung, gerade auch für unsere Welt heute, wie wir sie erleben. Ja, und auch für den Abraham persönlich und seine Frau lief es auch alles andere als gut. Keine Kinder zu haben, das heißt, im Orient noch mehr, keine Zukunft. Im Orient. Und ich bin so froh, dass wir diese Sicht heute so nicht einfach übernehmen. Und dennoch ist das damals für den Abraham so gewesen. Mit Abraham und Sarahs Grab wird ihre Geschichte einfach zu Ende sein und bald vergessen sein. So fühlten sie sich. Und es gab kaum einen Grund zu sagen, das war eine gute Geschichte bisher. In all das hinein spricht jetzt Gott. Und er spricht nicht zu der Menschheit im Allgemeinen, sondern er spricht zu einem Menschen. Er ruft ihn, den Abraham, der innerlich so alt geworden ist, beim Namen. Und er sagt, auch wenn du für dich in deinem Leben keine Perspektive mehr siehst und auch wenn diese Welt längst auf der Intensivstation liegt und noch irgendwie am Leben erhalten wird, meine Geschichte mit dir und damit auch mit der Menschheit hat gerade erst begonnen. Und das ist der erste ermutigende Punkt dieser Geschichte. Auch die schlechtesten Rahmenbedingungen, die größte Mutlosigkeit, auch das ungünstigste Alter hindern Gott nicht daran, mit einem Menschen einen neuen Anfang zu machen. Kein Mensch steht außerhalb der Reichweite Gottes. Und das ist etwas, was ich zutiefst glaube. Kein Mensch steht außerhalb der Reichweite Gottes. Und es ist ja nicht so, als hätte Abraham nach Gott gesucht. Gott hat sich für Abraham entschieden. Das noch nicht alles gewesen ist in deinem Leben. Und das macht diesen Anfang hier so unglaublich stark. Er kommt von Gott her, nicht von den Menschen. Vielleicht sitzen Sie auch heute Morgen hier mit so einem Gefühl, mit der Frage, was soll ich für mein Leben noch Großes erwarten? Ich schaffe es gerade noch, das Nötige aufrechtzuerhalten, so gut es geht. Ja, und manchmal geht einem das ja auch so im Blick auf den Glauben. Man mag vielleicht sagen, Gott und ich, wir sind auch so wie so ein gutes, eingespieltes, aber eben, ja, einsames Ehepaar. Und da sagt Gott uns diese Abrahamsgeschichte zu, und das ist ein Wesenszug Gottes, der sich ja durch die ganze Bibel zieht. Gott ist ein Gott des Neuanfangs, der Veränderung, nicht nur einmal. Und diese Sicht gilt für jeden Menschen. Ich habe gerade diesen Satz aus dem Jesaja gelesen. Siehe, ich schaffe Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennst du es denn nicht? Das sagt er damals nach der Zerstörung des Tempels zu seinem entmutigten Volk. Können Sie das glauben, auch für Ihr eigenes Leben? Dass da auch noch etwas Neues aufwächst, unabhängig unseres Alters. Dass Gott etwas bewegen möchte, dass er mich im Blick hat und dass er noch viel weiter ist in seinen Blick als meine Erwartung an mein Leben. Ich bin in seinen Augen nicht nur ein Nebendarsteller. Aber nun lässt Gott das neue Leben ja nicht einfach aus dem Himmel auf den Abraham herab. Auch nicht die wichtigen Erfahrungen, die der Abraham mit Gott machen wird. Und deshalb das Zweite, er wählt einen anderen Weg. Eine schwierige Herausforderung. Abraham hört eine Aufforderung, die einem Orientalen den Atem stocken lässt. Lass dein Leben hinter dir. Geh fort aus deinem Elternhaus, aus deiner Sippe, deiner Heimat. Der Abraham, der lebt in einer Welt, nun gut, man könnte sagen, die Nomaden, die waren es gewohnt aufzubrechen, aber das ist hier etwas anderes. Wegzugehen aus dem schützenden Verband der Verwandtschaft, der Sippe, die Unterstützung und Geborgenheit garantierte. Allein in der Fremde, ohne jeglichen Rückhalt sozusagen ausgeliefert zu sein, das war damals unvorstellbar. Und der Abraham, der gehorcht, obwohl das, was vor ihm liegt, noch überhaupt nicht sichtbar ist. Und später im Hebräerbrief, da greift der Schreiber das auf, im 11. Kapitel und sagt, durch den Glauben, und damit ist das Vertrauen auf diesen Gott gemeint, den er ja noch kaum kennt, durch den Glauben war Abraham gehorsam und zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. So reist heute keiner, erst recht nicht in Zeiten des Internets, wo man sich jeden Winkel des neuen Zimmers bis ins Letzte anschauen kann. Der Briefschreiber stellt uns Abraham vor Augen als ein Urbild des Glaubens, des Vertrauens und der Nachfolge, so wie es in den Evangelien Menschen erlebt haben, wenn Jesus diesen Satz zu ihnen gesagt hat, folge mir nach. Und wir haben gerade den Petrus gehört. Und das ist nicht nur der eine Ruf zu der einen Entscheidung, sondern in vielen täglichen kleinen Entscheidungen, wo es darum geht, loszulassen, auch zurückzulassen, weil uns etwas hindert, uns auf Gott auszurichten. Und ich möchte das kurz persönlich einfügen. Wir sitzen jetzt hier in diesem wunderschönen Raum, aber ich muss das auch sagen, dass gerade diese ganze Phase einen unglaublich gefangen nehmen kann. Diese vielen Sitzungen, Entscheidungen, dieses Balancieren zwischen Wünschen und Ausgaben. Und dann sitzt man manchmal da und möchte beten und Bibel lesen. Und dann schießt plötzlich wieder ein Thema durch den Kopf, das natürlich irgendwo auch mit dem Bauen zu tun hat. Und dann möchte ich manchmal Fliegenklatschen machen. Aber es geht so schwer. Steh auf, geh heraus, lass los. Für mich sind das diese vielen kleinen inneren Entscheidungen. Und gerade da, wo wir auch heute, wir denken ja von Mobilität, von Flexibilität geprägt sind, im Inneren widerspricht das auch unserem Wesen. Wenn wir verstehen unser Leben, wir verstehen unser Leben und auch unseren Glauben, das ist die andere Seite, meist eher im Sinne von einer Addition. Nämlich, gerne darf etwas Neues, Interessantes dazukommen, solange wir uns das Alte, die Sicherheiten, die Errungenschaften, die Gewohnheiten erhalten können, oder? Es darf was Neues kommen, aber bitte nichts verlieren dadurch. Gott denkt anders. Er sagt, ich will dein Leben weder ergänzen noch verdrängen. Ich will es neu machen. Ich will dir etwas Neues geben. Und das ist die zweite Frage, die uns diese Geschichte mitgibt. Was fordert mich heraus, vertrautes Lebensland zu verlassen? Auch bewusst die Entscheidung zu treffen, einmal Abschied zu nehmen, weil es mich hindert, mich auf ihn einzulassen. Oder weil ich spüre, dass er mich zu etwas Neuem führen will. Das ist eins der gefährlichsten Gebete, glaube ich, aus der Sicht von Gott, zu sagen, Herr, zeige du mir, wo du mich auf neues Land führen willst, ein Menschen. Eine Aufgabe, ein Ort. Und so ein Aufbruch, das ist keine Frage des Alters, ob nur mit 25 oder mit 75. Gott nimmt dieses Gebet ernst. Nur, dass wir es viel zu wenig bewusst beten. Aber wenn wir es wagen, werden wir spüren, wo wir gemeint sind. Aber Gott fordert nicht einfach nur heraus, er ruft uns nicht nur heraus, sondern er möchte gleichzeitig auch etwas geben. Und so lesen wir das andere, nämlich das dritte. Ein starkes Versprechen. Das ist die große Zusage, die Gott dem Abraham gibt und uns, die wir uns auf den neuen Weg einlassen. Dieses große Wort Segen. Und es ist schon so groß, ja, können wir es noch so an uns heranlassen? Wir haben eine bestimmte Vorstellung ganz oft. Viele verbinden Segen vor allem mit Wohlergehen, Schutz, Bewahrung. Das merke ich ganz oft in Taufgesprächen. Und das ist ja auch verständlich. Ja, früher sogar Reichtum. Richtig daran ist, dass Segen nicht einfach nur gute Wünsche sind, wohlwollende Worte, sondern er ist konkret erfahrbar, ja, auch körperlich, spürbar. Aber Segen ist nicht einfach ein göttliches Wohlfühlprogramm. Und das musste auch der Abraham erfahren. Wenn Sie einmal weiterlesen in den Geschichten, die unmittelbar danach kommen, dann wird das ganz schnell deutlich. Wenn wir merken, es ist ein schwieriger Segen, der durch manche Tiefen geht und auch mit manchen Rückschlägen unter Versagen und erst unter Schuld auch wirklich allmählich deutlich wird. Nach diesem glaubensstarken Aufbruch, da ist von Vertrauen bald nicht mehr viel zu spüren bei dem Abraham. Als er in Ägypten ist und der Pharao ein Auge auf seine Frau geworfen hat, da gibt er sie als seine Schwester preis. Aus Angst. Und gibt sie sozusagen selber noch preis. Riskiert sie zu verlieren. Und wie der Segen Gottes konkret der Kindersegen 25 Jahre auf sich warten lässt. Und die beiden, das alte Ehepaar, die Erfüllung selbst in die Hand nehmen und ihre Magd als eine Leihmutter ausnutzen. Aber da, wo aus menschlicher Sicht die biologische Uhr längst abgelaufen ist, da hat Gott einen anderen Zeitplan und sein eigenes Verständnis von dem, was Segen heißt. So nicht. Segen macht die Wege nicht glatt und eben und macht auch einen Menschen nicht zu einem Heiligen. Segen, ja, das musste der Abraham merken, der viel Schweres durchmachen musste. Was ist es dann im tieferen Sinne? Segen ist aus dem lateinischen Wort abgeleitet, das uns nicht ganz unbekannt ist. Signare, wir kennen das. Signieren, das heißt zeichnen, bezeichnen. Und das heißt im weiteren Sinne eine Spur, eine Handschrift hinterlassen. Und das Wort Siegel, das ist nicht weit davon. Mit einer Prägung, mit einem Profil versehen. Und vielleicht merken wir, die ursprüngliche Seite von Segen ist nicht etwas, das ich bekomme, sondern oder eine Gabe, die jemand geschenkt bekommt, sondern eigentlich ein Geschehen, das mit einer Beziehung, mit einer Berührung zu tun hat. Und so könnte man sagen, ein gesegneter Mensch ist jemand, bei dem Gott seine Handschrift und seine wertvolle Prägung hinterlassen hat. Seine persönlichen Spuren. Und das auch durch schwere Zeiten, durch Schmerz, Versagen, durch Ringen, durch Kämpfen, dass das auch da deutlich werden kann. Davon erzählen vor allem die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob. Ein Autor hat es so ausgedrückt: in Gottes Bearbeitung, in seiner guten Werkstatt zu sein. Das ist Segen. In Gottes guter Werkstatt zu sein. Abrahams Leben war an vielen Stellen eine ziemliche Baustelle des Heiligen Geistes. Und da ist er in der Bibel wahrlich nicht der Einzige. Und gerade darin erlebt er ein gesegnetes Leben. Ruth Bell Graham, die Frau des verstorbenen großen Predigers Billy Graham. Von ihr wird berichtet, dass sie beim Autofahren auf eine gute Idee kam, was mal auf ihrem Grabstein stehen sollte. Sie fuhr nämlich durch eine lange Baustelle, an deren Ende ein Schild stand: Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Und genau dieser Satz steht heute in Englisch auf dem Grabstein dieser Frau. Denn sie konnte als Segen erkennen, was auch Abraham immer wieder erfahren hat. Unser Leben ist bis zuletzt eine Baustelle. Und er bleibt uns treu mit viel Geduld. Oft können wir das erst im Rückblick erkennen. Auch heute werden hier Menschen sitzen, die das für sich persönlich sagen können: mein Leben ist alles andere als glatt gelaufen. Aber gerade darin hat mich Gott gezeichnet, geprägt, signiert, geformt, ja, gesegnet. Ein neuer Anfang, eine schwierige Herausforderung, ein starkes Versprechen und ich schließe mit dem vierten, ein großer Auftrag. Dieser Segen, der Satz vom Segen, ist ja ein Doppelsatz und der zweite Teil gehört dazu, so wie die Rückseite einer wertvollen Münze. Du sollst ein Segen sein. Und das ist für Gott nicht auseinanderzudenken, diese beiden Seiten, dass er seine gute Prägung in uns hineinlegt und wir sie von ihm aus weitergeben dürfen in diese Welt. Wir haben ja mit der Jahreslosung, und ich weiß nicht, ob die noch so präsent ist, ein wunderschönes Bild vor Augen. Und ja, wer weiß noch, wie sie heißt. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Und ich habe diesen Satz in einer ganz besonderen Form immer vor Augen, nämlich in diesem klassischen Brunnen, den man eigentlich ganz selten nur sieht. Diesen Quellbrunnen. Sie haben es mit Sicherheit auch schon gesehen, wo die mehreren Schalen übereinander sind. Und wo das so in der Mitte nach oben hochsprudelt und die obere Schale randvoll läuft und dann überläuft und das an die anderen Schalen weitergibt, an die anderen. Gott hat sich diesen Weg gewählt, um seinen Segen in die Welt fließen zu lassen. Diesen Segen und diesen Weg. Nicht indem er sie pauschal ausschüttet, den Segen oder ihn, sondern indem er Menschen erfüllt mit seinem Segen, mit dem Glauben, mit dem Vertrauen auf ihn, so sehr, dass es überfließen kann an andere. Und wie paradox wäre das, wenn die obere Schale sagen würde, nein, ich halte das Wasser für mich. Nein, es soll überfließen, es soll weitergehen an andere. Du sollst ein Segen sein. Damit fängt Gott auch heute Morgen neu an. Und fragt, was ist deine Mission? Oh, dieses Wort hört sich so hoch an. Nein, was ist das, wo du weitergeben kannst von dem Segen, den Gott dir gegeben hat, indem du einem Menschen deine Begleitung anbietest und sie an deinen Erfahrungen, an deiner Geschichte teilhaben können? Machen wir das noch? Dass wir auch einfach erzählen können von dem, was Gott in unserem Leben getan hat? Indem du das, was Gott dir an Gaben und Begabungen geschenkt hast, mit einer Gemeinschaft teilst? Aber auch, du sollst ein Segen sein, liebe Gemeinde in Auf der Höhe. Was ist deine Mission? Deine Schalen sind so randvoll. Die Schalen des Segens. Aber für viele Menschen heute, das gilt ja nicht nur für unsere Gemeinde, und da greife ich das Bild auf, oft viel zu weit oben. Wie kann das, was Gott in diese Gemeinde gelegt hat, hineinfließen in diesen Ort? Und das ist die nächste Frage, die wir uns stellen, wenn wir hier, ja, mit dem Äußeren fertig sind. Nicht erst dann. Diese Fragen möchte ich neu mitnehmen aus unserem Text und es lädt uns ein, zusammen neu uns auf den Weg zu machen und auch dafür zu beten. Wann ist man eigentlich alt? Mit dieser Frage hatte ich begonnen. Wann wird man wieder jung? Diese Frage steht am Schluss. Und wir haben gerade Psalm 103 gebetet und gesprochen. Da heißt es, lobe den Herrn meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und wenn das so ist, dann sitzen hier heute Morgen lauter junge Menschen. Amen.